verständlich vom Glauben reden oder herzlich vom Glauben leben. Ich sage gleich noch was näher dazu. Die Anke oder die Ältesten haben ein Jahresmotto gewählt für unsere Gemeinde: Glauben teilen, weil Jesus einlädt. Glauben teilen, mitteilen, weil Jesus einlädt. Das Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 15, schließt mit dem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, kurz bevor er diesen Globus verlässt: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Allen Geschöpfen. Das ist kein Missionsvorschlag, das ist ein Missionsbefehl. Das muss man sich in der Zunge oder im Ohr klingeln lassen. Kein Missionsvorschlag, ein Missionsbefehl. Der Missionsbefehl hat kein Verfallsdatum. Ja, ich habe fortlaufenden Erfolg. Ja, ja. Ist da. Ist, nein, brauchst du dich entschuldigen. Viele von uns sind ängstlich und hilflos zu missionieren. Die sagen, ich kann das nicht so, mir fehlen die Worte, das ist nicht mein Stil, ich kann das auch nicht so wie du und so. Zum Glück werden in der Bibel verschiedene Situationen aufgezeigt, wie unterschiedlich Menschen neugierig werden auf Gott. Nicht wie ich auf der Straße mit Schildern. Und nicht so redegewandt wie Pazani oder nicht so konfrontativ wie Bonke. Aber alle laden sie ein zu Jesus, jeder auf seine ganz unterschiedliche, individuelle Weise. Manche von uns haben auch Angst, alle Fragen beantworten zu können oder nicht alle Fragen beantworten zu können. Ich habe früher auf der Straße, ganz früher, habe ich sehr viel argumentiert und diskutiert und habe gelernt, verständlich vom Glauben reden. Diese Überschrift hat zwei Sackgassen in sich, in der Überschrift. Einmal der Verstand, ich bin immer nur auf den Verstand ausgerichtet und ich bin nur am Reden, verständlich vom Glauben reden. Deshalb möchte ich euch eine Einheit geben, die heißt, herzlich vom Glauben zu leben. Das ist ein großer Unterschied, als immer nur zu reden. In Hessen, Nordhessen sagt man ja labern. Und immer nur auf den Verstand ausgerichtet. Ich war früher immer nur auf den Verstand ausgerichtet. Ich habe mit Leuten auf der Straße diskutiert. Und wenn ich Fragen nicht beantworten konnte, habe ich Bücher gelesen, habe Leute gefragt, was könnte man zu der Frage beantworten oder antworten, und konnte im Laufe der Zeit immer mehr Fragen beantworten. Ich konnte Leute immer mehr in die Enge treiben, in die Ecke stellen. Und wenn er in der Ecke war, nicht mehr weiter wusste, hat keiner gesagt, na gut, dann bekehre ich mich halt. Die haben mental, gedanklich, haben die gesagt, ich bekehre mich trotzdem nicht, Edge. Und ich habe gedacht, die haben doch jetzt gar kein Argument mehr gegen Gott. Die müssten sich doch bekehren. Das wäre doch die, da habe ich gedacht, das ist eine Illusion. Eine Illusion, dass Leute sich bekehren, wenn sie keine Frage mehr haben nach Gott oder wenn wir alle Fragen beantworten könnten. Es hängt mit dem Willen zusammen, ob ich glauben will. Es gibt intelligente Wissenschaftler, die glauben an Gott. Und es gibt intelligente Wissenschaftler, die glauben nicht an Gott. Beide haben die gleichen Informationen, der eine glaubt, der andere nicht. Warum ist das so? Es liegt nicht an der Intelligenz. Es liegt nicht an den Argumenten. Es liegt nicht darum, alle Fragen beantworten zu können. Es scheint noch etwas anderes zu geben. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Trotzdem sollten wir uns immer wieder mit Argumenten des Glaubens auseinandersetzen. Timothy Keller, Wozu Gott, warum Gott, kann ich euch sehr empfehlen. Ein sehr, sehr gutes Buch, nicht ganz leicht zu lesen, es ist nicht wie ein Roman, sondern da geht es wirklich um Argumente für den Glauben. Aber die Argumente sollte ich dann nicht als Kampfmittel nehmen, um meinen Nachbarn zu bekehren, sondern um selbst stabil zu werden, damit mein Glaube nicht von Gefühlen einfach nur so abhängig ist oder von der Gemeindesituation. Missionieren heißt, wenn ein Bettler einem anderen Bettler sagt, wo es was zu essen gibt. Und missionieren ist zeigen, was man liebt. Das ist missionieren. Ich werde euch jetzt einige Punkte zeigen aufgrund oder aufzeigen aufgrund von Kolosser 4. Und vielleicht ist manchen das zu viel. Deshalb sucht euch doch bitte aus den Gedanken, die ich euch vortrage, einen Gedanken raus und den trainiert, übt, verinnerlicht 10 Jahre lang. Wenn einer sagt, na, dahin bin ich gestorben, da bin ich ja gar nicht fertig, werde ich mit nichts fertig. Wir werden mit nichts fertig. Wir brauchen gar keinen Stress haben, mit irgendwas fertig zu werden. Wir kommen, wenn überhaupt, unfertig in den Himmel. Aber wenn wir uns zu viel vornehmen, machen wir gar nichts. Statt einen Gedanken konsequent, ohne Druck und Zwang, ohne Verkrampftheit zu üben. Und sagen, das trainiere ich jetzt. Ich hoffe, dass ich mit dem Gerät klarkomme. Die Bibelstelle Kolosser, lasst nicht nach im Beten und werdet nicht müde, Gott zu danken. Betet auch für uns, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, die Botschaft von Christus zu verkündigen. Ihretwegen bin ich jetzt im Gefängnis, bittet Gott darum, dass ich sein Geheimnis offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Verhaltet euch klug gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören und nutzt die Zeit. Redet immer so, dass sie gerne zuhören. Sucht nach dem treffenden Wort, für jeden sollt ihr die rechte Antwort bereit haben. Lasst nicht nachher beten. Wenn ich auf der Straße Aktionen durchführe und ich habe ein sehr persönliches Gespräch, frage ich die Leute fast immer, darf ich für sie beten? Ich war vor einiger Zeit in Nürnberg, habe mit so einem Immobilienmakler diskutiert oder gesprochen. Und habe dann nach einer Weile gesagt, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt. Es gibt nichts mehr, was zu sagen wäre. Der war aus der Kirche ausgetreten, sehr früh. An Gott glaubt er, aber nicht an Jesus. Muss ja irgendeinen geben hier, aber mit Jesus, das ist alles eine Figur der Kirche. Und ich habe dann ihn gefragt, darf ich für Sie beten? Und dann sagt er, was geht denn da ab? Sag ich, geht nichts ab, bleibt alles dran. Ne? Brauchen keine Angst haben. Und sagte, was muss ich Ihnen da machen? Sag ich, Sie müssen gar nichts machen. Ich mache die Augen zu, damit ich mich besser konzentrieren kann. Aber Sie können sie ruhig auflassen. Habe ihn nach seinem Namen gefragt und habe kurz gebetet, kurz. Ich habe nicht weiter argumentiert im Gebet, sondern ich habe für ihn gebetet, dass er Jesus erkennt, irgendwann in seinem Leben. Habe Amen gesagt, nach dem Gebet hat er mich in den Arm genommen, hat geheult und ist weggegangen, ohne ein Wort zu sagen. Er war so um die 60, war ein sehr reicher Mensch. Und habe ich gedacht, komisch, der hat gegen Bibel diskutiert, argumentiert, gegen Kirche und gegen. Und jetzt fängt er an zu heulen. Das erlebe ich ganz oft, dass wenn ich Leute frage, darf ich für sie beten, dann sagen die zu 99% ja. Und nach dem Gebet fangen Leute an, sich zu bedanken, haben roten Kopf, heulen. Und denke ich, warum ist das so? Die könnten doch sagen, na gut, wenn der beten will, dann kann er sein Gebet abfackeln, dann hat er seine Ruhe. Na, warum? Es scheint so zu sein, als wenn das Gebet so ein Stück weit Heiligen Geist öffnet für ihn und sein Herz trifft und sagt, und den heiligen Schrecken bekommt, sagt, scheint Gott doch zu geben. Vielleicht ist das so. Ich weiß es nicht. Lasst nicht nach im Beten. Hast du schon mal nachgedacht, zu welchen Anlässen und welchen Zeiten du betest? Beim Essen? Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, sage ich ja immer wieder, ist das unfrömmste Gebet. Dann weißt du, wann du uns wieder zu verlassen hast. Weil Jesus ja kein Gast sein will, der will Herr sein, das ist ein Unterschied. Beten wir auch bei McDonald's? Oder beten wir auch beim Kaffee trinken? Also ich habe noch nie seltenst beim Kaffee trinken gebetet. Manchmal wissen die Leute nicht, ob ich beim Kaffee trinken noch beten müsste. Ab wie viel Euro ist Essen ein Gebet wert? Wenn ich an der Tanksäule bin, da bete ich dann, wenn ich wegfahre? Ein T-Shirt bei H&M, wenn ich da eins kaufe? Oder bete ich nur bei Krankheit und Nöten? Welche Gebetseinstellung, grundsätzliche Gebetseinstellung haben wir? Kann man auch beim Autofahren beten? Gut, nicht die Augen zu machen, aber... Na? Beten? Oder auf der Toilette? Stehen wir mit Gott in Verbindung in unserem ganz normalen Alltag? Gott will ein alltäglicher Gott sein, kein Feiertagsgott. Ich war gestern bei Hannover und habe kurz vorher, ich bin schlecht aufgestanden, ich hatte keine, nicht schlechte Laune, aber ich war müde und kraftlos und hatte überhaupt keinen Spaß. Und die Hanna hat das auch mitgekriegt, so ein bisschen. Also nicht, dass ich sie angemotzt habe, aber mir ging es nicht so gut. Dann bin ich losgefahren und an der Rasenallee habe ich dann meinen CD-Player angemacht und habe von Dire Straits ein paar Lieder gehört. Und auf einmal ging es mir, das war so eine schöne Musik, ich hätte im Auto tanzen können. Dire Straits ist jetzt nichts Frommes, aber Gott hat die Musik benutzt, um mich wieder fröhlich zu machen. Da habe ich Gott gedankt im Auto, habe gedacht, danke Jesus, danke, danke. Einfach so vor mir hin. Und das sage ich öfters, wenn sowas ist. Und dieser Dank ist bis zum Abend geblieben. Ich kam fröhlicher nach Hause. Es geht den Aposteln um permanentes Gebet. Kein Gebetsstress, aber eine konstante Liebesbeziehung. Gott ist ein Beziehungstyp. Er sucht die Kommunikation mit uns und freut sich, wenn wir zwischendrin immer wieder ein kurzes Gebet mit ihm zu ihm ausfahren, ja, Antenne ausfahren, bei Freude und Leid, aber auch bei Zeiten, wo wir weder Freude noch Leid erfahren, sondern wo wir den ganz normalen Alltag haben. Oder beten wir nur, wenn es uns schlecht geht, wenn wir was brauchen? Wem nur in Notzeiten Beten einfällt, der hat keinen Gott, der hat höchstens ein Maskottchen. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich erstmal selber rumkrusche, versuche Dinge zu lösen. Und wenn ich nicht zurechtkomme, dann fällt mir Gott dann ein. Denke, da müsste ich jetzt auch noch beten. Statt am Anfang bete ich erst am Ende. Meine Frau betet auch schon ziemlich früher. Die hat das irgendwie drin, das früher zu machen. Da muss ich noch viel lernen und mich immer wieder neu disziplinieren, dass ich viel früher anfange zu beten. Permanentes Gebet heißt eine grundsätzliche Kontaktbeziehung zu Gott immer wieder, immer wieder. Und werdet nicht müde, Gott zu danken. Kommt das vor? Ja, ne?
Nee.
Hey. Ich mach das. Ich bin Chef, du Chefchen. Oh, das ist ja noch schlimmer. Okay. Ja, ich sag diese Technik. Was hat das Jesus leicht? Er hat noch ohne Beamer gearbeitet. In der letzten Zeit fällt mir was auf, was ich, da kriege ich immer so einen Hals. Da könnte ich fast schreien. Das Wort Gott kommt zunehmend in unseren Fernsehsendungen und im Alltag vor. Gott sei Dank. Werdet nicht müde, Gott zu danken. Gott sei Dank. Na? Kennt ihr? Oder im Quiz. Gott, nee, das weiß ich nicht. Na? Oder, ach Gottchen, ist der süß. Na, wenn so ein kleiner Hund da rumläuft. Na? Ach Gott, nein. Na? Achtet mal drauf, wie oft das Wort Gott in Fernsehshows vorkommt. Nein. Gut, in der Tagesschau kommt es nicht vor. Ne? Und in der Wette, aber in all... Wie?
Frag doch mal die Maus.
Frag doch mal die Maus. Ich bin wirklich schockiert, aber nicht nur in Fernsehshows, sondern mir fällt es auch unter uns auf, dass wir Gott immer wieder benutzen, obwohl wir Gott gar nicht meinen. Gott so als Füllse. Und ich habe da, also meine Frau leidet schon immer drunter, wenn ich wieder sage, und schon wieder muss Gott herhalten für irgendwas. Ich erinnere euch mal an das zweite Gebot, von den 10 Geboten, das zweite. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Ist uns bewusst, wenn wir den Namen Gottes aussprechen, ohne an Gott zu denken oder ihn einzubeziehen, wir das zweite Gebot übertreten? Und werdet nicht müde, Gott zu danken, können wir hier lesen. Der Schreiber dieses Briefes sitzt im Gefängnis. Gibt es irgendeinen Grund, andere zum Danken aufzufordern? hier wäre doch Fürbitte und Bitte angesagt, viel angebrachter. Welche Grundhaltung herrscht in unserem Leben? Dank oder Bitte? Freude oder Sorge? Lob oder Kritik? Gelassenheit und Barmherzigkeit oder Resignation und Hoffnungslosigkeit? Die beiden sitzen im Gefängnis und haben wirklich Grund, sich zu sorgen, sich zu beklagen. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen und das ist nicht gleichzusetzen mit perfekten und mit gesunden Menschen. Gisela Brandt ist vor 2 Jahren gestorben, war schwer krank und war bis zum Ende ein durch und durch fröhlicher und dankbarer Mensch. Erinnert ihr euch? Die Olympiasiegerin Christina Vogel und mehrfache Weltmeisterin im Radfahren ist heute querschnittsgelähmt durch einen Unfall. Wenn ihr die im Fernsehen seht, die hat so eine tolle Ausstrahlung. Wie kommt die dazu? Die ist querschnittsgelähmt. Muss man gesund sein, um dankbar zu sein? Paul Gerhardt, der in schlimmen Kriegsjahren immer wieder erfahren musste, was es heißt, wenn eine Welt in Trümmern liegt, war ein überaus dankbarer Mensch. Was hat dieser Mensch mich beeindruckt? Einer meiner wenigen Vorbilder, die ich habe, Paul Gerhardt, habe ihn nie kennengelernt persönlich, aber ne? Er hat einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen. Vorher wusste ich einfach zu wenig über ihn. Er hat Hungersnot gelitten, etliche Seuchen überlebt. Mit 12 Jahren starb sein Vater, mit 14 Jahren seine Mutter. Sein Bruder starb durch schwedische Soldaten. Paul Gerhardt hat den 30-jährigen Krieg miterlebt. Mit all den brutalen Erscheinungen. Putins Krieg ist erst 2,5 Monate lang. Paul Gerhardt hat 30 Jahre einen Krieg erlebt. 5 von 6 Kindern starben. Als Pfarrer wurde er entlassen. Er hatte kein Einkommen. Und mit 60 starb seine Frau. Wenn du das hörst, da kann ich mir nur einen Mann vorstellen, der in der Ecke sitzt und nur unter Depressionen leidet. Wie kann ein Mann, der vor unendlich vielen Trümmern stand, von denen wir nur in Anführungsstrichen zu träumen haben oder keinen Schimmer haben von, wie kann ein solcher Mann die schönsten und die tiefgehendsten Lieder komponieren und dichten? Fröhlich soll mein Herz springen, hat er gesagt, komponiert. Geh aus, mein Herz, und suche Freude, was wir heute Morgen gesungen haben. Warum kann ein Mann überhaupt noch singen, so ein Mann? Weil er von der Verheißung lebt, von der Hoffnung, und sich nicht von den Lebenstrümmern bestimmen lässt. Er verdrängt sie auch nicht. In dem Lied »Ich stehe an deiner Krippe« hier textet Paul Gerhardt in der 3. Strophe. »Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen.« Er war verankert in der Ewigkeit, nicht in der Gegenwart. Er war trotz des Leides dankbar. Nicht für das Leid, aber im Leid. Wir sollen dankbar sein und dieser Lebensstil wirkt sich auch aus auf unsere Umgebung und hat missionarische Wirkungen, mehr Wirkungen, als uns bewusst sind. Betet auch für uns, dass Gott uns die Gelegenheit gibt. Ist es? Ja, man muss mit Computern Geduld haben. Okay. Betet auch, dass Gott uns die Gelegenheit gibt. Endlich ist Fürbitte angesagt. Die sitzen ja im Knast. Aber die wollen immer noch nicht raus aus dem Gefängnis und beten für Gelegenheiten, Christus zu verkündigen. Es gibt Gelegenheiten und Ungelegenheiten. Wenn mein Nachbar Rasen mäht und ich mit einem Pro-Christ-Zettel hinter dem her rase, das ist nicht die beste Gelegenheit. Werden wir sensibel für ein Gespräch, wenn es passt? Wenn mein Gegenüber offen ist, kriegen wir das mit? Manche benehmen sich, wir hier unter uns haben kaum solche Menschen oder keinen, manche benehmen sich wie ein evangelistischer Elefant im atheistischen Porzellanladen. Die machen mehr kaputt, als sie ganz machen. Es gibt Gelegenheiten, in denen Menschen vielleicht dankbar sind, dass ich für sie bete oder dass ich ihnen ein Gebet anbiete, auch wenn sie sich nicht gerade als Christen bezeichnen. Zum Beispiel, wenn Menschen Grenzsituationen erleben, bei Krankheit, bei Entlassung, bei Scheidung, bei der Geburt eines Kindes, im Todesfall, bei Berufswechsel. Lasst uns sensibel und empathisch sein, wo wir Nachbarn, Arbeitskollegen, aber auch hier in der Gemeinde Menschen ein Gebet anbieten können. Und ich wünsche mir das, dass wir, das war früher immer mal, zwar noch nicht ganz so Standard, aber dass wir immer mal Leute sehen, die beten. Da kniet, da betet jemand, da hinten, da segnet jemand einen und nicht in extra Kämmerlein gehen. Kann ich mal für dich beten, ich muss mal raus. Sondern dass wir das überall sehen, das Gebet so überall, ja, es natürlich ist. Es ist die Norm, dass wir füreinander beten. Und nicht nur die Gemeindeleitung und die Ältesten beten für die anderen, sondern auch umgekehrt. Dass einfach von uns jemand mal zwischendurch für die Ältesten betet oder für jemand aus der Gemeindeleitung. Da, wo Argumente nichts ausrichten, haben oft schon Gebete etwas ausgerichtet, dass Menschen in Bewegung gekommen sind. Sehr gut, das Nicken ist toll. Betet auch für uns, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, die Botschaft von Christus zu verkündigen. Wir sollen die Botschaft von Christus verkündigen. Wir sollen seine Botschafter sein. Nicht die Botschafter unserer Gemeinde, nicht unserer Erfahrungen, nicht unserer Meinung. Wir sollen nicht unser Taufbibel- oder Gemeindeverständnis verkündigen, sondern Christus. Wir sollen Zeuge sein, Zeugnis geben. Ich habe oft früher auf der Straße erzählt, ein Zeugnis gegeben, wie Jesus mich verändert hat. Und habe gedacht, wenn die anderen Menschen hören, wie Jesus Menschen ändern kann, dass sie dann nachdenklich werden. War aber nicht der Fall. Ich habe sie entmutigt mit meinem Zeugnis. Die Leute haben dann manchmal gesagt, oh, ihren Glauben bewundere ich. Ich wollte gar nicht meinen Glauben da zur Show stellen. Manchmal haben sie auch gesagt, das schaffe ich nicht. Nee, so weit, das schaffe ich nicht. Wenn ich aber Zeugnis gebe, bezeuge, wie rücksichtslos ich gestern gefahren bin und dass ich mich selbst über mich geärgert habe oder wie ich meiner Frau gegenüber verhalten habe und sie um Vergebung bitten musste und dass ich mich wundere und staune über Gott, wie Gott mich trotzdem liebt und wertschätzt und achtet, trotz meines Versagens, trotz meiner Schuld, dann bin ich Zeuge seiner Liebe und Geduld, nicht meiner Veränderung. Das alles kann ein Zeugnis sein, wo ich schlecht abschneide, aber Jesus groß umso mehr abschneidet. Ein Zeugnis, ich hatte ja, viele wissen das, ja nicht nur die besten Noten im Zeugnis. Und wenn wir Zeuge sind über unser Leben, über unsere Schuld und wie Gott mit uns trotz unserer Schuld umgeht, das ist ein Zeugnis. Aber hört euch mal die Zeugnisse an. Die sind meistens, früher war ich das und heute bin ich das. Hat immer ein Happy End. Nee, hat nicht immer ein Happy End. Leider. Auch bei mir nicht. Dann gibt's Leute, wenn ich so ein Zeugnis gebe, dann gibt's Leute, die sagen, da kann ich auch noch Christ werden. Ich dachte, man muss, wenn man Christ wird, muss man perfekt sein oder fehlerfrei. Wenn ich aber vom Versagen berichte, das macht andere Mut, sagen, wie, ich dachte, nee, dann kann ich auch noch Christ werden. Machen wir Mut. Ja. Bittet Gott darum, dass ich sein Geheimnis offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Die Gefängnisinsassen sind immer noch nicht um Freilassung bedacht. Sie bleiben in allem gelassen und geduldig und nehmen ihre momentane Situation nicht zu ernst, nicht zu tragisch. Warum? Weil sie nicht aus der Gegenwart reagieren, sondern von der Zukunft her. Sie sind in der Ewigkeit beheimatet. Die gibt ihnen Grund, im Heute und Jetzt gelassen zu bleiben. Das lässt sie trotz Ärger und Konflikten zuversichtlich bleiben. Das gibt ihnen Hoffnung, trotz Krankheit und Leid und trotz Gefängnis. Ihre Handlung und Sehnsucht werden vom Ziel bestimmt, nicht von ihrem Gefühl und ihrer momentanen Situation. Das Geheimnis soll offenbar gemacht werden, schreibt Paulus. Der Glaube ist ein Mysterium, ein Rätsel, ein Geheimnis. Wenn ich auf der Straße beschreibe, wie toll meine Frau ist, wie begeistert ich von ihr bin, wie warmherzig sie ist, wie toll ich mich mit ihr unterhalten kann, wie ich sie liebe und sie mich liebt, dann verliebt sich ja kein Passant auf der Straße in meine Frau aufgrund meines Zeugnisses. Die werden sagen, na gut, ja, hast du Glück gehabt, ich habe eine andere. Ne? Aber ich erwarte, dass die Leute aufgrund meines Zeugnisses von Jesus sich in Jesus verlieben. Tun sie auch nicht. Die werden sagen, na gut, ich bin nicht so religiös, ich stehe mir auf Pferden und Motorrädern, aber ich lasse dir deinen Glauben mit Jesus. Es ist ein Geheimnis, ein Mysterium, wann sich jemand für Jesus bekehrt. Das habe ich nicht in der Hand, weder mit Argumenten noch mit Zeugnis. Der Funke des Glaubens ist ein Geheimnis, das ich nicht in der Tasche habe und herauszaubern kann, dass es beim anderen anfängt zu brennen. Ich bin auf den Geist Gottes angewiesen. Immer noch nicht? Verhaltet euch klug? Ist da?
Nein?
Wieder zurück? So, mal gucken, wann es kommt. Jetzt kommt, verhaltet euch klug? Ja, es gibt Gemeinden, da ist hier so ein Monitor, da kann man immer selber sehen. Aber so ist die Kommunikation mit der Gemeinde ja auch nicht schlecht. Verhaltet euch klug gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören, und nutzt die Zeit. Wir sollen intelligent und weise werden im Umgang mit anderen. Klug kann sein, sich nicht endlos in Debatten zu verlieren, die zu nichts führen. Klug kann heißen, mein Gegenüber dazu zu bringen, ganz neu über Gott nachzudenken. Wir sollen vom anderen her denken, in den Mokassins der anderen laufen, die Fragen der anderen vorwegdenken, dem Jude ein Jude sein, Interesse am anderen haben. Oft Interesse kommt ja, ich habe es nie gelernt, aber gelesen, Interesse kommt aus dem Lateinischen, heißt dazwischen sein, Interesse. Und oft ist es so, dass wir die anderen einladen, zu uns in Gottesdienst, zu uns in Hauskreis, zu uns zur Gemeindewoche, wo immer, in unseren Glauben. Aber dazwischen sein heißt, ich gehe auf den anderen zu, ich laufe in seinen Mokassins, ich gehe auf ihn zu, dann hat der andere auch es leichter, auf mich zuzukommen. Und das Dazwischensein, da gibt es eine Schnittmenge der Herzen. Haben wir wirklich Interesse? Sind wir am anderen dran? Unsere Zeit lebt vom Ich. Was habe ich davon? Was kriege ich? Mir schreibt auch keiner einen Brief. Wer ruft mich denn an? Na, ich, immer ich. Klug kann heißen, empathisch zu werden. Empathie lebt vom Du. Was brauchst du? Was für Fragen, was für Sehnsüchte hast du? Was denkst du über Gott? Was ist dein letzter Halt? Was begeistert dich? Worunter leidest du im Moment? Und dann wichtig, die Fragen, die ich bekomme, nicht beurteilen als richtig oder falsch, als christlich oder nicht christlich. Es geht nicht darum, wer Recht oder Unrecht hat. Und nutzt die Zeit. Es gibt Zeiten, in denen Menschen offener sind für Gott. Ich hatte vorhin schon in Situationen gesprochen, in denen Menschen offener für Gebet sind. Das trifft oft auch zu, eine andere Grundhaltung einzunehmen. Sich vielleicht für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Spüren wir das heraus? Auch Alltagssituationen können dazu benutzt werden, mit Menschen über Gott zu reden. Da sagt mir ein Wohnungsnachbar, Sie haben ja einen neuen Aufkleber am Auto. Das wäre ein gutes Gespräch. Und wie geht es Ihnen dabei? Was denken Sie darüber? Nicht Fragen stellen, wo ich Ja oder Nein beantworten kann. Wie gefällt er Ihnen? Gut, Gespräch zu Ende. Ne? Was denkst du oder denken Sie? Da muss ich schon ein bisschen mehr zu sagen. Oder jemand sagt mir, ich beobachte Sie jetzt schon seit Jahren, dass Sie morgens um 9:30 immer irgendwo hinfahren. Wo fahren Sie da eigentlich hin? Das wäre doch ein Gespräch wert, das wäre doch ein Anknüpfungspunkt wert, wo der andere mich fragt und ich antworten kann. Lasst uns üben, zur rechten Zeit zu schweigen, aber wenn es dran ist, dann aber auch zu reden, die Zeit zu nutzen, mit anderen zu beten. Redet immer so, steht das da? Redet immer so, dass Sie gerne zuhören. Reden wir wirklich so, dass Arbeitskollegen, Nachbarn gerne zuhören? Wir müssen neue Bilder, neue Gleichnisse, neue Worte finden, damit andere uns verstehen und gerne zuhören. Und das nicht aus dem Ärgernis des Kreuzes, ein Ärgernis über unseren Wortschwall wird oder ein Ärgernis über unsere christlich-kananäischen Fachausdrücke. Sucht nach dem treffenden Wort. Ich mache euch mal Suchen vor, wie Suchen geht. So geht Suchen. Suchen ist nicht spannend. Suchen ist, ich hab's nicht, ich muss suchen. Aber wir Christen, wir haben's ja immer. Wir wissen ja alles. Wir brauchen ja nur Kiste aufmachen, zack, haben wir alle unsere Beispiele. Wenn einer sagt, können Sie mir Gott erklären, sage ich, doch ganz einfach. Gott ist ein Atomkraftwerk, ich bin die Glühlampe. Ne? Wenn die Glühlampe leuchten will, muss da ein Transformator dazwischen. Ne? Der den starken Strom vom Atomkraftwerk runter transformiert, das ist die Glühlampe. Das ist Gott, Jesus, ich. Zack, zack, habe ich ein Bild. Ich habe 1000 Bilder. Aber hier steht, wir sollen nach dem Wort suchen. Warum muss ich denn suchen? Weil ich wissen muss, was trifft den anderen? Das soll ihn ja treffen. Ich brauche seine Geschichte, seine Situation. Habe ich einen Obdachlosen vor mir oder einen reicheren Menschen oder einen Fußballfan oder einen Esoteriker? Da muss ich wissen, was könnte ihn interessieren? Was könnte ein Ansatzpunkt sein? Deshalb muss ich suchen. Da geht es um den anderen, nicht um mich, um meine Bilder, um mein Verständnis. Für jeden sollte die rechte Antwort bereit haben. Wir sollen nicht richtige Antworten bereit haben, sondern rechte Antworten, die dem anderen gerecht werden, ihm weiterhelfen. Keine richtigen, sterilen Antworten. Wir haben immer, oder ich habe immer richtige Antworten, sterile Antworten, Argumente, immer, ne, wo eins und eins. Und wir sollen sie bereit haben, bereitstellen, nicht sofort alles an jeder Ecke rauslassen. 3 passende Sprüche dazu. Lieber Gott, hilf mir, mein großes Maul zu halten, wenigstens so lange, bis ich weiß, was ich sagen soll. Und Sprüche 18, Vers 13, gibt eine Antwort, bevor er gehört hat, ist es Torheit und Schande für ihn. Und Luther hat mal gesagt, tritt klar auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Unser missionarischer Lebensstil hat viel zu tun mit Geduld und mit Ehrlichkeit, aber auch viel mit Gelassenheit und Barmherzigkeit. Und überhaupt nicht mit Stress, überhaupt nicht mit Druck und Strenge und Angst, sondern mit Liebe und Frieden und Weisheit. Sucht euch einen Gedanken raus, von dem ich heute erzählt habe. Ich kann euch gerne die Punkte die Predigt zumelden, wenn ihr Interesse habt, nochmal nachzulesen. Früher waren viele Missionare, missionarische gesinnte Menschen mit der Herzenseinstellung, ich komme in den Himmel, du aber nicht, Edge. Und heute könnte unsere Herzenseinstellung sein, ich komme in den Himmel, hast du Lust mitzukommen? Da ist noch Platz für dich. Es gibt unten am Büchertisch ein Buch, das hat Christian Schulz mal bestellt, über Gott zu reden. So ein blaues Buch. Guckt das euch an. Vielleicht wäre das für euch, da nochmal weiter zu denken und weiterzuleben. Ich bete noch für uns. Jesus, möchte ich bitten, dass du uns die Art gibst, die uns entspricht, über dich zu reden. Zeuge zu sein, Zeugnis zu geben. Bitte dich, dass du uns mutig machst, dass du uns kreativ machst, dass du uns liebevoll machst, dass du uns empathisch machst. Danke, dass du uns verändern willst in dein Bild. Amen.